Natürlich drängt sich ja auf, heute ist nach weltlichem Kalender Ostern, dass man über Ostern spricht, aber ich muss euch enttäuschen, ich werde nicht über Ostern predigen, weil nämlich Ostern nichts mit der Bibel zu tun hat. Stattdessen will ich von dem Werk Christi predigen und dem Opferlamm und seinem, was er für uns getan hat. Ich möchte eine Botschaft der Erlösung, die da drin steckt, für alle Menschen verkünden. Und es ist eine Botschaft, die für alle zur Verfügung steht, die bereit sind, das Werk des Kreuzes auch anzunehmen und zu akzeptieren. Es ist eine Nachricht von dem Sieg Jesu Christi über den Tod, seine Auferstehung, dass er unser Hohepriester ist beim Vater, dass er unser Fürsprecher ist für all die, die Ja zu ihm sagen. Und dass wir durch ihn auch das Recht haben, wenn wir ihn annehmen, wenn wir sein Werk annehmen, zu sagen, aber Papa. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich möchte es tun, eingangs mit einem Bibeltext, der vielleicht nicht ganz so geläufig ist, aber im Grunde die ganze Geschichte der Kreuzigung und der Auferstehung in sich trägt, der im Vergleich zur Kreuzigung sehr alt ist. Und der kommt aus Jesaja 53. Und den würde ich gerne einmal mit euch komplett lesen. Und dann werde ich im Laufe meiner Gedanken dann noch auf den einen oder anderen Vers nochmal zurückkommen. Also Jesaja 53, die Verse 1 bis 12, das ist das ganze Kapitel. Da heißt es in der Elberfelder Fassung: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm Jehovas offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg, und Jehova hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Das ist ein prophetisches Wort, was circa 700 Jahre gegeben wurde, bevor überhaupt die Ereignisse rund um die Kreuzigung stattgefunden haben. Und doch war es interessant, dass die Menschen dieses prophetische Wort nicht verstanden haben. Und so beginnt eigentlich die Geschichte um den Tod und die Wiederauferstehung Jesu Christi mit unserer eigenen Ignoranz. Weil da heißt es eingangs in dem Jesaja, wenn man gerade gelesen hat, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, wem ist der Arm Jehovas offenbar geworden? Sprich, Jesaja hat verkündet, aber die Menschen haben nicht geglaubt, nicht verstanden überhaupt nicht begriffen, worüber er sprach. Und so wurde der Menschensohn abgelehnt, ignoriert und verachtet. Und wenn man genau mal überlegt, warum wurde er ignoriert? Tja, warum wohl? Weil er eigentlich nichts Besonderes war. Er war halt in den Augen der Menschen einfach so ein einfacher Typ, Sohn eines Steinmetzes oder Schreiners, da kann man sich drüber streiten, da gibt es verschiedene historische Auslegungen zu, der nichts Besonderes war, der auch nicht besonders attraktiv aussah von allem, was wir wissen, der kein königliches Blut in sich trug, der keiner von den Edlen war. Und deswegen haben wir ihn einfach ignoriert. Wir haben auch ignoriert, dass wir in dem Leben, in dem wir lebten, und wir kommen alle daher, auch die, die wir jetzt den Herrn angenommen haben, wir kommen aus diesem Zustand, dass wir nämlich getrennt waren von Jesus Christus, dass wir getrennt waren von Gott. Aber auch selbst das haben wir, glaube ich, manches Mal ignoriert, weil wir es nicht wussten. Ignoranz, das Wort, das wird im Deutschen manchmal so verstanden als sehr negativ, aber heißt zunächst mal einfach nichts anderes als unwissend. Wir waren unwissend und manchmal waren wir auch ignorant, obwohl wir es besser wussten. Und so, wenn wir mal zurückdenken an diesen triumphalen Einzug Jesu Christi am Palmsonntag, also gerade eine Woche vor der Kreuzigung, worum ging es den Menschen damals? Warum haben sie ihm gejubelt? Nicht, weil sie plötzlich erkannt hatten, das ist der Messias, sondern sie suchten einen König für Israel. Sie kannten die Vorhersage und die Verheißung des Herrn, dass in der Linie Davids, des König Davids, immer ein König für Israel sein würde. Aber ihr Denken hörte auf der natürlichen Ebene auf. Und als er dann triumphal einzog, war so dieser Moment, ah, vielleicht ist es doch dieser König, von dem gesprochen wird. Aber Jesus hat sie enttäuscht in ihren Augen, weil er war nicht der König, für den sie ihn hielten. Er war ein ganz anderer König. Und deswegen, diese ganze Ignoranz, das war der Einstieg des Ganzen, dass wir einfach nicht realisiert haben, dass die Menschen damals nicht realisiert haben und viele heute noch nicht realisiert haben, wer Jesus Christus wirklich ist und was er wirklich getan hat. So heißt dann auch in Matthäus 21, 10 in Bezug auf diesen Einzug nach Jerusalem. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Also sie haben noch anerkannt, dass er ein Prophet ist, aber es waren viele Propheten damals unterwegs. Und solche, die sich als solche nannten und hielten, aber nicht unbedingt waren. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, warum es überhaupt zu dieser Kreuzigung, warum es zu dem Werk Christi am Kreuz kommen musste. Der zweite Aspekt, der auch in Jesaja schon drinsteckt, ist unsere Schuld. Die Bibel spricht an einer Stelle von einem Schuldschein, den Jesus Christus eingelöst hat. Deswegen habe ich dieses Bild da mal einfach so da reingestellt. Der Faktum war, dass wir seit dem Sündenfall Adams von Gott getrennt waren und es gab keinen Weg für uns als Menschen aus unseren eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten oder sonstigen Gedanken heraus Erlösung zu erlangen. Dass wir also diese Trennung von Gott wiederherstellen konnten. Da war zwar dieses Tieropfer, das wir jedes Jahr einmal im Tempel fanden, wo der hohe Priester geopfert hat und Weihrauch gebracht hat und ins Allerheiligste treten durfte, um letztendlich Abdeckung unserer Sünden zu erlangen. Aber alles nur zeitlich, gerade mal für ein Jahr, so lange hielt's, wenn wir Glück hatten. Und es war nichts, was Ewigkeitswert hatte, sondern immer nur uns über das nächste Jahr rettete sozusagen. Es wurde uns vergeben für das vergangene Jahr in der Hoffnung, dass wir das nächste Jahr durchleben können. Es war eine temporäre Lösung. Deshalb musste dieses Sühneopfer auch Jahr für Jahr immer wieder dargebracht werden, ohne dass es irgendwie finalen Zustand erreichte. Da heißt es im Römer 3, die Verse 9 bis 18, ich greife aber nur einen raus, nämlich den Vers 10 und 11. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gott suche. Das ist der Zustand unserer Schuld gewesen und ist er für jeden einzelnen von uns gewesen, bevor wir den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben. Da haben wir alle gelebt und da leben alle die, die Jesus Christus auch heute noch nicht angenommen haben. Es ist nichts, was eine Geschichte ist, die vor 2000 Jahren geendet hat, nach dem Motto, alle, die danach kamen, haben kein Problem mehr damit, sondern jeder, der Jesus Christus nicht annimmt, steht in dieser Schuld. Und das ist eben der Zustand, den wir vor der Errettung durch das Werk Jesu Christi haben. Ich will noch ein paar andere Verse zitieren, einfach um deutlich zu machen, wie schwer unsere Schuld und wie groß dieser Riss zwischen uns und dem Herrn ist, wenn wir Jesus Christus nicht kennen. Da heißt es im Römer 5,12 zum Beispiel, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, die Sünde bringt Tod. Und ich rede hier nicht über den physischen Tod, sondern wenn die Bibel an dieser Stelle von Tod spricht, dann spricht sie von der Beziehung, die wir mit Gott haben und die absolut abgetrennt ist, wo null Beziehung da ist, wo wir wirklich völlig aus dem Blickfeld Gottes verschwunden sind in Bezug auf unsere eigene Beziehung zu ihm. Das ist der Zustand, wo alles anfängt, wenn wir das Werk Jesu suchen. Oder im Hebräer 7,11 heißt es, wenn nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum wäre, konditional, denn in Verbindung mit demselben hat das Volk das Gesetz empfangen, welches Bedürfnis war noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufstehe und nicht nach der Ordnung Aarons genannt werde? Hier wird nochmal deutlich gemacht, dass mit menschlichen Mitteln, aus menschlichen Möglichkeiten heraus, keine Möglichkeit bestand, diesen Tod aus der Sünde, den Sündentod, zu überwinden. Das Priestertum, das in Aaron, also in einem Menschen, gegründet war, war nicht ausreichend dafür, konnte das nicht erreichen, konnte allenfalls die Decke über unser sündiges Leben für ein Jahr legen. Oder in Epheser 2,1-3 heißt es, auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandertet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen wir auch einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, von Naturkinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Paulus lässt hier niemanden von der Angel, wie man so schön sagt. Wir waren da alle dabei. Was ich hier gerade vorgelesen habe, bezieht sich auf jeden Einzelnen von uns, bevor wir errettet waren. Was war unser Zustand? Das ist unser Schuldzustand gewesen. Und dann heißt es nochmal im Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder in 2. Petrus 2,9 heißt es, in 2,9, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. Da waren wir dabei. Die Ungerechten wurden aufbewahrt zum großen Gericht und das Gerichtsurteil stand fest. Ewige Trennung von Gott, hinein in die Hölle, nie wieder Beziehung mit dem Vater. Das ist der Zustand, in dem wir waren und immer noch wären, wenn Jesu Werk nicht da wäre. Mir ist wichtig, dass uns bewusst wird, dass wir selbst, keiner von uns sich hinstellen konnte, egal wie gut oder schlecht unser Leben vor unserer Rettung war, dass wir schuldfrei gewesen wären. Wir waren nie schuldfrei, solange wir nicht Jesus Christus anerkannt haben. Wir haben als Menschheit außerhalb von Jesus so viel Schuld eingehäuft, dass es keine Möglichkeit gab, diese Schuld in irgendeiner Form zu bezahlen. Es gab keine Ablösesumme, es gab keine Möglichkeit zu sagen, hier, ich lege dir 50 Goldbarren hin und dann bin ich freigekauft. Es gab keinen Preis, den wir hätten aufbringen können, der uns freigesprochen hätte von einem Urteil, das da lautet, schuldig. Mir ist wichtig, dass uns das bewusst ist, weil erst dann fängt es vielleicht langsam an, in uns ein Verständnis zu wecken, wie groß das Werk Jesu Christi war. Und ich tue das nicht, um uns jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern wirklich dieses Verständnis zu wecken, und wir werden das im Laufe der nächsten Zeilen sehen, wie groß Jesu Opfer war und wie herrlich es ist, ihn zu haben als Erlöser. Ihr kennt dieses Gleichnis von dem Knecht, wo der König sagt, komm mal her, ich habe gesehen, du hast jede Menge Schulden, entweder du zahlst die sofort ab oder ich setze sie in den Kerker und deine Familie wird verkauft in die Sklaverei, damit du deine Schuld abzahlst. Und diese Schuld, die dort in diesem Gleichnis genannt wird, als Zahl, da wird von 10.000 Talenten gesprochen. Naja, wenn heute jemand sagen 10.000 Euro, dann würden wir sagen, naja gut, ist viel Geld, aber irgendwie, wenn wir die schon aufbringen, ja, kaufe ich halt mein Auto oder mache ein paar Überstunden und so weiter, irgendwann kriege ich meine 10.000 Euro zusammen. Aber das wäre ein falsches Verständnis. Weil diese 10.000 Talente würden nach heutiger Rechnung, grob gesprochen, etwa 10 Millionen Euro sein. Also soweit ich uns kenne, ja, hat keiner von uns 10 Millionen Euro im Moment auf der hohen Kante liegen. Aber es geht auch gar nicht um diese Zahl an sich. Es geht, einen Bezug herzustellen zwischen der Größe der Schuld, sprich der Preis, der notwendig ist, um diese Schuld abzutragen, und der Unmöglichkeit, es aus eigenen Mitteln zu können. Weil diese 10.000 Talente waren eine Dimension, die ein Knecht, auch wenn er 50 Mal gelebt hätte, nicht zu Lebzeiten hätte erfüllen können. Und sie war bewusst so groß genannt, um eben diese Unmöglichkeit herauszuarbeiten. Und das soll uns auch nochmal ein Gefühl geben, warum Jesus dieses Gleichnis gebracht hat, um es zu zeigen, so riesig ist dieser Schuldschein, den es geht abzutragen, aus der Schuld heraus, die wir auf uns geladen haben. Und so beschreibt der Jesaja auch in den Versen, also wir haben es eben gelesen, in 53, 4 und bis 7, für wahr, er hat unser Leiden getragen, unser Schmerzen hat er auf sich geladen, und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir haben also nicht erkannt, warum er das überhaupt tut. Aber es waren unsere Übertretungen und es waren unsere Missetaten, weswegen all dieses passierte. Also die Ausgangsbasis, warum Jesus Christus diesen Weg letztlich bis zum Kreuz gegangen ist, war einfach unser Zustand. Es war nicht das Problem Jesu Christi. Es war nicht das Problem des Herrn. Es war nicht irgendein Unwetter oder sowas, ja, sondern es war der Zustand, in der sich die Schöpfung befand, und es war gleichzeitig die Liebe des Vaters, die ihn dazu bewegt hat und gesagt, ich muss diese Schöpfung aus ihrer Verlorenheit heraus erretten. Und das führte zu dem Plan, dass Jesus Christus Mensch wurde und dass Jesus Christus einen Auftrag vom Vater bekommen hat, den er ausführen sollte, damit der Plan des Vaters aufgeht. Und so kommen wir zu dem Auftrag Jesu. Und das sieht erstmal seltsam aus, dass da drei Kreuze stehen und man sagt, das ist der Auftrag Jesu. Aber genau das war's. Der Auftrag Jesu war nicht, geboren zu werden und Sohn eines Tischlers zu sein oder eines Steinmetzes? Es war nicht nur der Auftrag zu verkünden vom Königreich, sondern der Auftrag führte direkt dorthin, ans Kreuz. Es war die frohe Botschaft, also es war der Auftrag, die frohe Botschaft den Menschen zu bringen, sie aufzufordern, umzukehren, Buße zu tun. Und aus dem heraus schloss es das auch ein, dass sie dann Errettung vom Tode gewinnen konnten, wenn dieser Auftrag wirklich ausgeführt wurde. Und so wissen wir, dass Jesus anfing, wir finden das in Matthäus 4, 17, dass er sagte, als er seinen Dienst begann, war das Erste, was er sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Da ist der Einstieg. Kehrt um von euren Sünden, kehrt um von eurem Unverständnis, wo ihr seid. Kehrt um von eurem Verlorensein. Das war ein Teil der Botschaft. Und dann sagt er in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, sodass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Also er macht da auch an der Stelle zum Beispiel klar, dass es ihm nicht darum ging, dass Israel im Natürlichen errettet wird. Ja, also dass sie den König kriegen und endlich das Könighaus David wieder im Natürlichen aufgerichtet wird, schöne Burg hingestellt wird und noch ein toller Tempel dazu und dann ist die Sache gegessen. Der Tempel war ja da noch zu der Zeit. Deswegen sagt er, es geht nicht um das Reich, es geht um das Reich, von dem ich komme. Und für dieses Reich kämpfe ich und für dieses Reich tue ich, was ich tue. Und deswegen braucht es hier in diesem Reich, in diesem natürlichen Reich, für mich keine Hilfestellung. Er versucht also klarzumachen, dass es ihm um viel mehr geht, als um nur das natürliche Wiederherstellen eines Staates Israel ohne Beherrschung durch die Römer in dieser Zeit. Und so heißt es eben auch über Jesus, als die Geburt verkündet wird an Maria, dass er eben geboren wird, um das Volk von ihren Sünden zu erretten. Da wird klarer, worum es geht. Von den Sünden erretten ist ein Teil seines Auftrages. Er ist gekommen, um Verlorene zu retten, heißt es an anderer Stelle. Und dann sagt er auch nochmal, als er den Jüngern gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken, da haben sie gesagt, Herr, wie kann das denn sein, da kann ja keiner errettet werden, das ist ja viel zu schwer für uns. Und sagt Jesus, das ist richtig. Dem Menschen ist das zu schwer. Aber Gott ist nichts unmöglich. Also er gibt ihnen die Perspektive und sagt, es ist Gottes Werk, was hier passieren wird. Es ist Gottes Werk, das euch wieder frei machen wird, wenn ihr das wollt. Und nochmal heißt es an anderer Stelle, sondern dass eben die Welt durch den Sohn Jesu Christi, durch den Sohn Gottes errettet werde. Also es muss uns bewusst sein, Jesus hat einen Rettungsauftrag gehabt. Jesus hat nicht nur einen Predigtauftrag gehabt. Jesus hat nicht nur einen prophetischen Auftrag gehabt. Jesus hat nicht nur einen Heilungsauftrag gehabt oder einen evangelistischen Auftrag oder irgendwas, was ich in diesem Kontext nennen könnte. Sondern sein Hauptauftrag war Errettung. Das, was die hohen Priester nicht darstellen konnten, weil sie Menschen waren. Und deswegen kann Jesus auch von sich klar behaupten, dass er die Tür ist, durch die man hindurchgeht, wenn jemand dort hindurchgeht, dann wird er errettet werden. Also er ist der Weg, er ist die Tür, er ist der einzige Weg, er ist die einzige Tür, durch die wir gehen können, um Errettung zu erlangen. Ja. So heißt es auch in der Apostelgeschichte 4,12 nochmal ganz klar. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Jesus Christus ist der einzige Weg. Jede andere Diskussion, die vielleicht sagt, naja, könnte ja auch so gehen und so gehen, wird hier klar nochmal weggeschoben. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur den Weg durch den Sohn Jesus Christus. Und so heißt es im Johannes 3, die Verse 16 bis 18, die sind uns teilweise sehr geläufig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Zu dem Zeitpunkt ist er nicht gekommen, um zu richten. Sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer in ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Hier wird auch deutlich, Jesus kommt, ist gekommen zur Errettung. Er wird nochmal kommen. Aber dann wird er als Richter kommen. Dann wird das Gericht eröffnet. Aber hier, dem Moment oder den Zeitpunkt, wo es darum geht, warum ist er ans Kreuz gegangen? Da ging es darum, um Rettung zu bringen. Und jeder, der an ihn glaubt, kann diese Rettung bekommen. Und aus diesem Grund, weil er Rettung bringen wollte, war er bereit. Kann ich nochmal das Bild bitte haben? War er bereit, an dieses Kreuz zu gehen? Irgendwie verschwunden. Gut, ist nicht schlimm, macht nichts. Und lasst uns nochmal bewusst sein, eigentlich gehört jeder Einzelne von uns an das Kreuz. Weil es war nicht seine Schuld. Es war nicht seine Sünde. Es war nicht seine Missetat. Es war unsere. Er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Denn er war ohne Sünde. Aber er hat sich selbst zur Sünde gemacht für uns, weil er Errettung für uns hat. Weil er Rettung für uns geben wollte. Sein Tod am Kreuz, das war die Lösesumme für den Schuldschein, den wir eingelöst brauchen. Und so heißt es auch an der Bibel an einer Stelle, dass er die Lösesumme gezahlt hat für den Schuldschein. Und was ist mit dem Schuldschein passiert? Der Schuldschein ist nichtig gemacht worden. Er ist ausgelöscht worden, wie es im Wort heißt. Das heißt, den kann keiner mehr hervorheben und sagen, aha, Moment mal, du hast zwar vor 2000 Jahren was bezahlt, aber hallo, du hast noch was vergessen, hier ist noch was. Nein, dieser Schuldschein ist gelöscht. Unsere Schuld ist gelöscht, wenn wir diesen Preis, den Jesus Christus gezahlt hat, auch für uns annehmen. Der ist ein für alle Mal gelöscht. So heißt es im Kolosser 2 in den Versen 13 und 14. Ihr wart ja auch tot in Schuld und eurer unbeschnittenen sündigen Natur. Das spricht von uns, der Paulus, ne? Von jedem Gläubigen. Doch nun hat Gott euch mit ihm lebendig gemacht und uns die ganze Schuld vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und dann heißt es im Johannes, wenn wir die Kreuzigungsgeschichte im Johannesevangelium lesen, dass es dann einen Moment gab, wo Jesus sagte, es ist vollbracht. Und zwar sagte er das sogar zweimal hintereinander. Er sagte es einmal, um deutlich zu machen, ich habe alles, was die Propheten über mich gesprochen haben und damit, was Gott durch seine Propheten über mich gesprochen hat. Erfüllt. Ich habe die Checkliste abgearbeitet. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Und dann sagt er auch, ich nehme selbst den Essig noch, damit auch das letzte Detail dessen, was über meinen Tod vorausgesagt wurde, erfüllt ist. Ich lasse in meinem Auftrag nichts unerfüllt. Ich lasse nichts liegen, so nach dem Motto, ist ja nicht so wichtig. Oder naja, den Teil, also Essig schmeckt mir nicht, den lasse ich aus. Nein, er hat den Auftrag erfüllt und deswegen konnte Jesus sagen, es ist vollbracht. Der Auftrag ist 100% zu Ende ausgeführt, in allen Punkten nichts ausgelassen, aber auch nichts hinzugefügt. Jesus hat nicht gesagt, Papa, du hast da noch was vergessen, wie wäre es denn, wenn wir das noch dazu tun? Nein, er hat den Auftrag, den der Vater ihm gegeben hat, hat er ausgeführt auf den letzten I-Punkt, wie man so schön sagt. Das war sein Auftrag und diesen Auftrag hat er erfüllt, weil er dem Vater gegenüber gehorsam war. Und dann kommt dieses Spotten während der Kreuzigung. Und das lesen wir mal aus Matthäus 27, die Verse 39 bis 43. Ich habe hier mal eine neue evangelische Übertragung, da ist es ein bisschen neudeutscher formuliert. Da heißt es, die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest ja den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz herab. Auch die hohen Priester und die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten machten sich über ihn lustig, über Jesus. Andere hat er errettet, riefen sie. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist ja König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, soll der ihm jetzt helfen, wenn er wirklich Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Was für ein Spott. Was für ein Unverständnis, was hier gerade passiert. Aber ich will diese Männer und Frauen, die da bei der Kreuzung dabei waren, nicht verurteilen. Weil ich glaube, wenn wir da gestanden hätten, wir hätten nicht anders reagiert. Es geht gar nicht darum, diese Menschen zu verurteilen, sondern es geht darum, dass wir als Menschen nicht verstanden haben in diesem Moment und selbst die Jünger nicht verstanden haben, was dort wirklich passierte. Aber stellen wir uns mal einen ganz kurzen Moment bitte mal Folgendes vor. Diese Dinge wie rette dich doch selbst. Steig vom Kreuz herab. Lass dir doch helfen von Gott. Hätte Jesus die tun können? Ja. Er hatte alle Macht dazu. Es gab nichts, das ihn gehindert hätte, vom Kreuz runterzugehen. Er hätte es machen können wie in der einen Szene, wo er in seiner Heimatstadt war und die Leute ihn da das Cliff runterschieben wollten und er einfach mitten durch die Menge durchgegangen ist und keiner konnte ihn berühren. Genauso hätte er vom Kreuz runtergehen können und sagen können, Jungs, das war's. Tschüss, bis nächstes Mal. Ja, er hätte es tun können. Aber was wäre mit dem Auftrag gewesen? Wie wäre es mit dem Gehorsam zum Vater gewesen? Dürfen wir nicht unheimlich dankbar dafür sein, dass Jesus nicht eine Sekunde darüber nachgedacht hatte, mache ich hier Schluss? Mir wird es zu viel? Sondern einfach nur an eins gedacht hat. Papa, erfülle ich deinen Auftrag? Bin ich treu? Bin ich gehorsam dem gegenüber, was du mir aufgetragen hast? Weil mir liegen die Menschen so am Herzen, dass sie errettet werden. Der Spott und Hohn zeigt im Grunde, wie groß Jesus ist, wie groß sein Werk ist. In Jesaja 53, 10 heißt es dann, das war der Text, wo wir schon waren, doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Und darauf kam es an. Er hat das Schuldopfer gestellt. Jesus Christus ist das ultimative Opferlamm. Und weil er dieses Opferlamm ist und weil er dieses Werk zu Ende geführt hat, es vollbracht hat, weiß er, dass er daraus Samen sehen wird oder auf eine andere Weise Frucht hervorkommen wird. Dass dieses Opfer nicht umsonst war, sondern dass es etwas bewirkt. Und darum ging es ihm. Kommen wir zum letzten Abschnitt, Christi Sieg. Ich glaube, wir haben jetzt verstanden, dass in der Tatsache, dass Jesus Christus den Auftrag vollumfänglich erfüllt hat, das eigentliche Wunder liegt. Dass er bereit war, komplett vom Vater abgetrennt zu sein. Dass er in diesem Schrei, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, den ultimativen Schritt getan hatte, dadurch, dass er alle Sünde auf sich geladen hatte, konnte er keine Beziehung mehr zum Vater haben. Und deswegen wurde er abgetrennt von Gott. Er war bereit, diesen Weg zu gehen. Er war bereit, diesen Preis zu zahlen, das Liebste aufzugeben, seine Beziehung zum Vater. Weil in der Sünde konnte er diese Beziehung nicht mehr haben. Aber er trug unser aller Sünden. Der, der ohne Sünde war, trug alle Sünden, deshalb musste Gott Vater sich von ihm abwenden. Was für ein Preis. Aber was auch für eine Ehrfurcht vor dem Vater. Bereit zu sein, zu sagen, Papa, weil du es so willst, weil es dein Herz ist und weil ich dich liebe und weil du die Menschen liebst, bin ich bereit, in Kauf zu nehmen, dass ich nicht mehr dein Sohn bin, abgetrennt bin, weggeschnitten bin aus der Lebendigen. Was war der Preis, den er am Kreuz gezahlt hat? Die körperlichen Leiden waren nicht das Entscheidende. Das war der Punkt, worum es ging. Weil durch die Sünde war klar, es gibt keine Beziehung mehr zum Vater. Aber dann passierte das, was dieses Bild versucht so ein bisschen zu verdeutlichen. Das leere Grab wird zum Siegesbanner. Das leere Grab zeigt, dass Gottes Plan erfüllt ist. Der Plan ist gelungen. Der Plan ist gelungen, dass Same daraus hervorkommt. Und das erste war, dass Gott Vater, treu wie er ist, seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Und damit gezeigt hat, dass Jesus Christus größer ist als der Tod, als alle Fürsten und Fürstentümer dieser Welt. Da gibt es diese schöne Geschichte im Johannes 20, die Verse 3 bis 10, würde ich gerne kurz vorlesen. Ihr kennt sie alle und trotzdem ist mir wichtig, dass sie in den Gedanken da ist. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft, zu dem Grab. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und sich vorn überbückend sieht er die leinenen Tücher liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus ihm folgen und ging hinein in die Gruft und sieht die leinenen Tücher liegen und das Schweißtuch, welches auf seinem Haupte war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern besonders zusammengewickelt an einem Orte. Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Und so gingen sie nun wieder heim zu den Jüngern. Ich finde jetzt zwei Aspekte interessant. Das erste, Johannes war der Erste, der da war, aber irgendwie hat er Scheu, in dieses Grab reinzugehen. Guckt nur rein, sieht, dass da keine Leiche mehr liegt, aber ist zu scheu reinzugehen. Petrus, der ja immer so ein bisschen der Buschikosere und Pulsivere war, rennt gleich durch, rein ins Grab, guckt sich das alles an. Und dann kommt Johannes und dann lesen wir, und er glaubte. Aber was hat er geglaubt? Ich glaube, in dem Moment glaubte er erstmal nur, dass da keine Leiche liegt. Dass das Grab wirklich leer war. Dass da was Besonderes passiert ist. Weil der nächste Vers, den finde ich so hochinteressant, das ist mir auch eigentlich jetzt bei dem Studium erstmal wieder so bewusst geworden, dass ihnen noch nicht bewusst war, weil sie die Schriften nicht kannten, dass er von den Toten auferstehen würde. Und das, obwohl Jesus Christus davon gesprochen hatte im Beisein der Jünger. Aber ihnen war die Schrift noch nicht aufgeschlossen. Das heißt, sie realisierten, das Grab ist leer, es ist irgendwas Wunderbares passiert, aber diesen letzten Schluss, oh, Jesus ist auferstanden, den konnten sie in dem Moment noch nicht ziehen. Und so sind sie zurück zu den anderen Jüngern, haben erzählt, das Grab ist leer, aber mehr auch nicht, ne? Weil sie die Schriften noch nicht kannten. Aber der Herr war nicht mehr im Grab. Und dass sie die Schriften nicht kannten, erkennt man dann auch sehr schön in dieser Geschichte der Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind, wo sich dann Jesus irgendwann so inkognito hinzugesellt und die unterhalten sich und über die Ereignisse in Jerusalem und sie sind ganz baff, dass Jesus scheinbar nichts von diesen Ereignissen wusste. Er war ja mittendrin, er wusste es alles, aber egal. Es ging ihm ja darum, ihnen aufzuzeigen und das tut er in diesem Weg, ihn aufzuschreiben, was die Schriften über ihn offenbart hatten. Und ich bin gewiss, dass dabei auch Jesaja 53 zitiert wurde, aber auch noch andere Schriften. Es gibt genügend prophetische Stellen. Und dann lesen wir im Zuge dieser Geschichte, dass es dann auf einmal heißt, und plötzlich brannten unsere Herzen. Ich glaube, das war der Moment, wo nicht nur, sagen wir, kognitiv, also im Verstehen, die Schriften für sie auf einmal Sinn machten, sondern die Dinge waren im Herzen angekommen. Und sie erkannten, das war Jesus. Der lebt, der ist auferstanden von den Toten. Der Sieg ist errungen. Und das war das, was die Jünger brauchten, was wir brauchten. Das war der Plan des Vaters. Der hörte nicht am Kreuz auf. Satan hatte die Hoffnung, dass es am Kreuz aufhören würde. Beziehungsweise, dass es vielleicht gar nicht zum Kreuz kommen würde. Das wäre nämlich die beste Variante gewesen, weil dann hätte er auch keinen Widersacher mehr gehabt. Aber es hörte da nicht auf. Weil Gott Vater hatte einen perfekten Plan. Und der Plan sagte, mein Sohn wird Sieger sein, wird auferstehen, wird meinen Auftrag zu Ende führen. Und das ist das, was wir heute feiern, wirklich, dass dieser Auftrag zu Ende geführt wurde. Dass dieses leere Grab zum Siegesbanner wird für das Werk Jesu Christi und für unsere Erlösung. Und so schreibt Petrus, ihr kennt die Pfingstpredigt, da hat er geschrieben, in Apostelgeschichte 2, die Verse 23 bis 26, predigt da über Jesus. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Also sagt, sollte so sein, es war alles in Ordnung. Ja? Es hört sich schlimm und grausam an, aber es war alles in Ordnung. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können, denn schon David sagte von ihm, ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubelnd singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen. Das war die Freude, die König David hatte, Jahrhunderte vorher, weil er schon verstanden hatte, was Gott in der Verheißung, die er ihm gegeben hatte, ihm offenbart hatte. Und deswegen sagt er, selbst im Grab werde ich noch jubeln, weil ich weiß, dass es so sein wird. Weil König David wusste, wer Gott ist. Und hier musste Petrus den Zuhörern das erst aufschließen und sagen, es ist alles, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, es ist alles okay, dass es so passiert ist. Der ganze Tumult, diese brutale Kreuzigung, dieser Tod, es ist alles in Ordnung, weil es war Gottes Plan. Und lasst uns gemeinsam mit denen, die es schon vor uns verstanden haben, jubeln und uns freuen darüber, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Dass das, was ihr versucht habt, ihm anzutun, so sein musste, damit das passieren konnte, was jetzt Fakt ist, dass er lebt. Und so schreibt der Apostel Paulus den Kolossern im 1. Kolosser 17 bis 23. Und er ist von allen, vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Er spricht über Jesus. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf den er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in dem Himmel. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hatte er aber nun versöhnt, in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und festbleibend und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Es sollte alles so sein. Jesus hat uns wieder vereint mit dem Vater, wenn wir das Werk am Kreuz annehmen. Wenn wir umkehren von unserem sündigen Leben und uns in seinem Namen taufen lassen, zur Vergebung der Sünden und die neue Geburt, die er in uns hineingelegt hat, annehmen. Dann ist das Werk in uns vollendet, das er am Kreuz begonnen hat. Weil dann sind wir diejenigen, die den Samen, die Frucht darstellen, die sein Werk am Kreuz produzieren sollte und produziert hat und immer noch produziert. Weil das hat nicht vor 2000 Jahren aufgehört. Das war nicht nur die erste Gemeinde und dann war Ende, sondern seine Gemeinde wird Frucht hervorbringen und seine Gemeinde ist die Gemeinde, die zur Brautgemeinde wird, die er abholen wird. Und ich gehe da jetzt nicht rein, aber wenn ihr es nachlesen wollt, im Epheser 1 spricht Paulus auch nochmal davon, mit welcher Kraft wir heute ausgestattet sind, wenn wir gläubig sind. Nämlich mit derselben Kraft, die in der Lage war, ihn von den Toten aufzuerwecken. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt keine größere Kraft, es gibt keine größere Stärke, als die Kraft, die ihn von den Toten hat auferstehen lassen und die in uns wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Das ist sein Werk. Das ist sein Sieg. Das ist das, wo Satan verloren hat. Wo er alle Fürstentümer und Gewalten überwunden hat, Jesus Christus, durch sein Werk. Und wir sind nicht mehr in der Knechtschaft Satans, sondern wir sind in der Nachfolge Jesu Christi. Was mich noch einen Moment bewegt hat, war folgender Gedanke. Auf der einen Seite sehen wir, dass Jesus wirklich gehorsam war, seinen Auftrag, den er vom Vater bekommen hat, bis aufs letzte i-Pünktchen auszuführen. Aber wir finden noch etwas da drin. Und das ist die Tatsache, dass Jesus unbegrenztes Vertrauen in den Vater hatte. Warum sage ich das? Jesus wusste, durch die Ausführung des Auftrages wird er komplett verloren sein. Er wird komplett abgetrennt sein vom Vater. Es gibt keine Beziehung mehr. Er kann aus sich heraus nichts mehr bewirken. Das ist das Ende dieses Teils des Auftrags. Und es braucht dieses Vertrauen in die Verheißung des Vaters, dass er ihn von den Toten auferwecken wird und ihn erheben wird, zu sagen, und doch gehe ich das komplett durch, weil ich weiß, mein Vater ist treu und er wird mich erwecken. Ja? Also da ist nicht nur Gehorsam drin, da ist auch Vertrauen drin. Aber dieses Vertrauen war für Jesus kein Problem, weil er den Vater kannte. Und dieser Vater ist immer noch derselbe Vater, der war von Anbeginn aller Zeiten und der sein wird, wenn alles andere vergangen ist. Wir dürfen dieses selbe Vertrauen in ihn haben, weil seine Verheißungen sind Ja und Amen. Es gibt nichts, was Gott verheißen hat, dass es auch nicht erfüllen wird. Er macht keine Rückzieher kurz vor dem Ziel. Und so heißt es in Jesaja 52, die Verse 13 bis 14, über Jesus: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Jesus ist erhöht. Erhoben worden, weil er einsichtig gehandelt hat. Und dann in Jesaja 52, 6 heißt es, darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen, darum an jenen Tagen erfahren, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Noch ein paar Gedanken zum Schluss, um das einfach nochmal so ein bisschen zusammenzuführen. Ich glaube, was wir hier gar nicht unterschätzen können, ist, welche Ehrerbietung das Leben Jesu Christi und das Werk am Kreuz für den Vater war. Jesus hat alles zur Ehre des Vaters getan. Es war nichts, wo er sich selbst erhöht hat. Nichts, wo er gesagt hat, jetzt geht's mal um mich und nicht um dich, Papa. Es geht nicht um deinen Plan, ich will jetzt mal meinen Stiefel haben. Sondern es ging immer darum, wie kann ich dem Vater Ehre bringen. Und die höchste Ehre hat er ihm erbracht, indem er seinen Auftrag ausgeführt hat. Zu einem Preis, der unermesslich ist. Das war die Ehre, die der Sohn dem Vater gebracht hat. Und das ist die Ehre, die der Sohn uns zu und sagt, ehrt meinen Vater, wie ich ihn geehrt habe. So könnte man jetzt nochmal in einer Art Zusammenfassung sagen, was war, also erstmal der Auftrag Jesu war ganz klar, geboren zu werden, um zu sterben, damit wir Errettung haben. Und das finden wir im 1. Petrus 3,18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste. Also er war unser Stellvertreter, er ist stellvertretend für uns gestorben. Und er war unsere Erlösung. Das sehen wir in Matthäus 20, 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat uns Aussöhnung mit dem Vater gegeben. 2. Korinther 5, 19. Nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnend, hat er uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Aber damit hat es nicht aufgehört, denn Jesus ist ja noch immer aktiv für uns. Er sitzt ja nicht zur Rechten des Vaters und dreht jetzt Däumchen und sagt, mal gucken, was die Jungs und Mädels dort unten auf der Erde jetzt mit dem anfangen, was ich ihnen da hinterlassen habe. Sondern er ist auch unsere Gerechtigkeit. Er ist unser hoher Priester unseres Bekenntnisses. Und so heißt es im 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hatte er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und in dieser Gerechtigkeit stehen wir vor dem Vater, wenn wir das Werk des Herrn am Kreuz und seinen Sieg über den Tod nicht nur feiern, sondern wirklich annehmen. Erkennen, es war für uns, weil wir haben es gebraucht. Und wir brauchen es immer noch. Wir dürfen immer wieder dankbar dafür sein, dass er bereit war, diese Schritte zu tun.